Nummer Jesus, die Serie geht weiter, möchte ich jetzt hiermit eröffnen. Und ihr müsst euch das so vorstellen wie bei einer Fernsehserie. Da gibt es ja auch Staffeln. Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4. Und die erste Staffel haben wir hinter uns, jetzt kommt die zweite Staffel. Und heute ist die erste Episode von der zweiten Staffel. Und der Grund, warum wir das machen, warum wir Nummer Jesus, dieses Thema, warum es das so wichtig ist und warum das so zentral ist, das haben wir immer wieder gesagt in den letzten Wochen. Im Betrachten von Jesus liegt eine verändernde Kraft. Es heißt ja, dass wir alle werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit, wenn wir Jesus anschauen, 2. Korinther 3. Und was mir aufgefallen ist, manchmal unterschätzt man die Kraft dessen, was daran liegt, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen. Und das wollen wir hochhalten. Und ich muss an diese Stelle denken, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Und das sagt er an mehreren Stellen. Das heißt immer wieder, es gibt was Besseres. Der neue Bund ist besser als der alte. Und es heißt auch dort, Jesus ist besser als alles andere. Und da muss ich an diese Stelle denken, wo ganz in der Einleitung, wo es heißt in Kapitel 1, Vers 4, dass Jesus so viel herrlicher und erhabener ist als die Engel. Das hat mich so angesprochen. Und viele Menschen, vielleicht geht es dir auch so, sehnen sich nach Engelserfahrungen. Weil da liegt etwas ganz Starkes, Spirituelles drin, Engeln zu begegnen. Und Engel sind real. Ich glaube an die Kraft, die Realität der Engel. Und wir haben vielleicht eine falsche Vorstellung davon, wie Engel sich offenbaren können. Aber das ist real. Und das Neue Testament und die Bibel als Gesamtes redet viel von diesen Engelsbegegnungen, die so wichtig waren, markierend waren, die einschneidende Erlebnisse darstellten in dem Leben von Menschen. Aber schnell kann man dabei vergessen, dass es jemanden gibt, der an Herrlichkeit alles andere überragt. Und so herrlich es ist, Engeln zu begegnen, Jesus zu begegnen, ist unvergleichlich besser. Und das dürfen wir nie vergessen. Und deswegen sollten wir nie zu sehr, zu stark auf Manifestationen von Engeln fixiert sein, so gut das ist. Aber wir sollten nie darauf fixiert sein, weil Jesus ist besser. Jesus ist herrlicher. Es ist gut, die Engel, aber die Engel würden selbst nie, nie, niemals das wollen, dass man sie mehr ehrt als Jesus Christus. Und deswegen wollen wir auch heute weiter uns mit Jesus beschäftigen. Und wir wollen uns ein weiteres Attribut von Jesus ansehen und entdecken, was wir von ihm diesbezüglich lernen können. Ich habe das genannt, Jesus der Zielstrebige. Und ich sage euch gleich, warum ich darauf komme. Und das hat eine große Relevanz, eigentlich zeitlich gesprochen auch. Ich möchte einfach mal diese Stelle lesen von Markus 10, Vers 32 bis 34. Hat jemand auch vielleicht die Schriftstelle und möchte er oder möchtest du vielleicht das für uns einmal lesen?
Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und den Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten, und die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten, und nach 3 Tagen wird er auferstehen.
Ja, was für eine interessante Passage. Ich gebe euch kurz den Hintergrund, den Kontext da wieder. Eine Woche vor dem Passafest ist Jesus unterwegs und es ist so, dass er in Perea einen Dienst tut. Perea ist eine Gegend östlich des Jordan. Und dann ist es so, dass sie sich auf den Weg machen, zum Passafest zu gehen und wahrscheinlich am Jordan waren und dort auf dem Weg waren, um über Jericho dann hoch diese Passage zu nehmen, dann auf dem Fest zu sein. Deswegen heißt es, hinaufzugehen nach Jerusalem. Also es war genau eine Woche vor Ostern, wie wir das sagen würden. Und interessant ist, dass es ist wahrscheinlich so, dass sie gerade am Jordan waren. Und wir wissen, der Jordan heißt herabfließender und ist ein Bild für den Tod, für das Trennen, für das Abschneiden. Und ich glaube, dass Jesus hier nicht umsonst hier am Jordan anfing, zum dritten Mal über seinen Tod am Kreuz zu sprechen. Das war sehr passend. Und das war der Anlass, wo sie dort am Jordan eben waren. Und es interessant ist, und darauf möchte ich hier hinauskommen, die Reaktion zu sehen, wie die Menschen, die ihm nachfolgen, wir müssen wissen, die 12 Jünger folgten ihm nach und die Menschenmengen folgten ihm nach, wie sie reagierten, als sie nicht die Worte, die hatte Jesus noch gar nicht gesprochen, wie sie reagierten, als sie Jesus nach Jerusalem gehen sahen. Irgendetwas muss in seinem Gesicht gewesen sein und in seiner Gangart, wie er ging. Man kann ja das Temperament oder die Stimmung eines Menschen auch ablesen, ein Stück weit, wie diese Person sich vorwärts bewegt. Man kann ja so gehen, Jesus hätte so gehen können nach Jerusalem oder er hätte so gehen können nach Jerusalem. Ja. Aber ich glaube, dass etwas in seiner Gangart lag, dass etwas in den Menschen verursachte, was hier beschrieben wird, dass sie außer sich waren, dass sie erschraken, dass sie sich sogar ängstigten. Was könnte das gewesen sein, das für alle sichtbar wurde, was Jesus im Sinn hatte? Was war es, dass diese Unruhe hervorbrachte? Und ich glaube, das ist der Ausdruck seiner Zielstrebigkeit. Jesus war die zielstrebigste, zielbewussteste Person, die man sich vorstellen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, als die Jünger den Blick und die Gangart von Jesus sahen, dachten, oh, jetzt schon wieder. Sie konnten sich erinnern an diese traumatischen Erfahrungen, die sie hatten, als sie mit Jesus unterwegs waren. Und viele von uns würden sagen, wäre das nicht toll, wenn wir mit Jesus unterwegs sein könnten, wie damals, vor 2000 Jahren, wie er durch Israel zog und die Wunder, die wir erlebten. Aber ich kann euch sagen, das war nicht Zuckerschlecken. Da ging es so richtig zur Sache. Da gab es einige unangenehme Erfahrungen, besonders für diejenigen, die ganz nah an ihm dran waren. Nicht, weil Jesus gemein war oder weil er irgendwas Ungutes, Schlechtes tun wollte, sondern es lag in der Natur des Auftrages und darin, dass er den Menschen, die ihm nachfolgten, je näher sie waren, desto mehr Verantwortung ihnen anvertrauen wollte. Und es heißt, und die 12 Jünger, ich meine, wenn ich mir vorstelle, was mag in ihren Köpfen durch abgelaufen sein? Vielleicht dachten sie, diese traumatischen Gedanken kamen ihnen, was sie erlebten, wie das war, wie peinlich das war, als Jesus ihnen sagte, als die 5000 Männer mit allen Familien kamen und Jesus sagte, gebt ihr ihnen was zu essen? Und er sagte, zu essen geben, wir haben doch überhaupt nichts. Und wie sie dann mit den wenigen, was sie hatten, zitternd auf die Reihen zuging und in dem Moment, wo sie das gaben, dann erst das Wunder erlebten. Was für eine traumatische Erfahrung, das hört sich so toll an, das liest sich so toll, aber das war einschneidend. Oder stellt euch vor, wie die Jünger Jesus auf dem See waren und Jesus begegnete ihnen und sie waren in diesem Sturm und er ging ihnen entgegen und sie waren voller Furcht. Ja, oder denkt an die Begebenheit, wo sie in das Land der Gerasener gingen und Jesus diesen besessenen Menschen austrieb, Legion war sein Name, dieser Dämon, denn es waren viele, heißt es dort, und 2000 Schweine, die dort weideten, die wie aus dem Nichts rannten auf die Klippen zu und warfen sich ins Meer. Das wird uns alles in den Evangelien gesagt. 2000 Schweine und die Jünger dachten, oh weia, was haben wir jetzt angerichtet? Und die Menschen kamen ja auch und sagten, Jesus, bitte würdest du hier gehen, du verdirbst uns hier das Geschäft. Und all diese Dinge, denkt an die misslungene Dämonenaustreibung, wo die Jünger versuchten, diesen besessenen Jungen, der besessen war, zu befreien. Und das heißt, sie konnten es nicht. Und Jesus kam gerade von dem Berg der Herrlichkeit und sagte, hey, ja, lasst mich jetzt mal hier ran. Und es war peinlich. Vor allen Menschen wurden sie quasi so als die Versager angesehen. Also es wurde mit Jesus nie langweilig. Ja? Und es war nicht immer so einfach. Aber es ist interessant, dass die nachfolgenden Menschenmassen, das heißt, sie fürchteten sich. Und der Grund, warum sie sich fürchteten, als sie Jesus so zielstrebig sahen, war, weil sie ihn nicht genug kannten. Sie wussten, sie kannten ihn noch nicht genug und konnten ihm auch nicht dementsprechend vertrauen. Also, um das hier zusammenzufassen, visionäre Leiterschaft kann Nachfolger ganz schön schockieren. Ja, Jesus war ein visionärer Leiter, aber es sind genau solche Leute, die es braucht, damit wir am Leben weiterkommen. Heute Morgen hatten wir Gebete vor dem Gottesdienst und Ruth betete und sagte, dass lasst uns nicht einfach nur so, mit anderen Worten, lasst uns nicht einfach nur so auf der Stelle drehen, einfach nur gemütlich einschlafen irgendwie so, sondern lasst uns vorwärts gehen. Und das hat mich sehr angesprochen, weil das war so eine Bestätigung auch für mich, weil ich den gleichen Gedanken hatte. Und weil es braucht solche Leute. Und es ist ganz interessant, Jesus als visionärer Leiter war dabei, zielstrebig vorwärts zu gehen und andere da auf seiner Reise mitzunehmen. Und ich glaube, dass der größte Bedarf der Gemeinde Jesu in unserer heutigen Zeit nicht Verwalter, sondern Visionäre sind. Und die CGM, wir wollen eine Gemeinde sein, die visionär sich nach vorne begibt. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, die einfach nur vor sich dahin lebt, in den Tag lebt und jeden Gottesdienst einfach so schön macht, sondern wir wollen eine Gemeinde sein mit Vision. Wir wollen nicht Getriebene sein, wir wollen Geleitete sein, ist ganz klar. Wir wollen nicht immer nur Druck oder irgendwelche Visionen erfüllen, das wollen wir alles nicht. Aber wir wollen eine Gemeinde sein, die weiß, warum sie existiert. Darum geht es ja.
Amen.
Genau. Und hier diese Zielstrebigkeit, die wir in dem Leben von Jesus sehen, das war seine unbändige Entschlossenheit, die Bestimmung, die er von Gott empfangen hatte, zu erfüllen. Und was war seine Bestimmung? Wofür stand sein Leben? Und das haben wir gelesen hier in dieser Passage, ans Kreuz zu gehen. Und diese Zielstrebigkeit in dem Leben von Jesus, die kommt eben auch in solchen Sätzen zum Ausdruck, zum Beispiel in dieser Prophetie von Jesaja, was ja eine messianische Prophetie ist. In Jesaja 50, Vers 7 sagt es prophetisch vom Messias, der Herr machte sein Angesicht wie einen Kieselstein. Und wir wissen, ein Kieselstein ist eines der härtesten Mineralien. Und das ist sind so wie diese Flusssteine in der Aare, diese Silikate, die sehr hart sind. Und das spricht von dieser Festigkeit, die im Sinn von Jesus zu finden war. Jesus war nicht immer hin und her geworfen, hin und her und mal so, sondern Jesus war fest in seinem Geist. Und die Frage, die uns hier beschäftigen soll, ist, wie auch wir zu solchen zielstrebigen Menschen werden. Und ich möchte das nicht lange ausführen hier. Und wir werden nachher noch uns in Gruppen aufteilen und das so ein bisschen auch nochmal besprechen untereinander. Wie werden wir zu solchen zielstrebigen Menschen? Weil wir wollen ja lernen von Jesus. Wir wollen so werden wie er. Und werden wie er bedeutet, auch diese gewisse Zielstrebigkeit in uns zu entwickeln, damit wir visionär leben, damit wir nicht nur einfach so in den Tag hineinleben. Also, da gibt es zwei entscheidende Fragen im Leben. Zwei entscheidende Fragen, die wir uns ansehen wollen, die sind allgemeingültig, aber die gelten besonders für uns Christen. Frage Nummer eins, die wir uns fragen können oder einander fragen können, was ist dein Ziel, beziehungsweise was ist deine Bestimmung? Wofür lebst du? Ja, das ist eigentlich die wichtigste Frage, die man sich stellen kann, auch als Christ. Jesus wusste, wofür er lebte. Er hatte eine Lebensmission. Und diese Lebensmission, die lesen wir eben auch hier in diesem weiteren, in diesem Abschnitt, Markus 10, wo Jesus sagt in Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist seine Lebensmission. Das war geschrieben über sein Leben. So wachte er jeden Tag auf. Er wusste, wofür er lebte. Und viele Menschen wissen nicht, wofür sie leben. Und das ist verständlich, weil wenn man Gott nicht kennt, dann weiß man eigentlich nicht, warum man wirklich lebt. Das Einzige, was einem dann einfällt, ist ja, okay, um zur Arbeit zu gehen, Geld zu verdienen, ja, um eine Familie zu gründen, vielleicht bestenfalls noch, und in die Rente zu gehen irgendwie und immer das Leben zu genießen. Aber wir wissen, dass das nicht ausreicht. Wir wissen, wenn es ausreichen würde, dann wäre diese Welt ein Ort von voller glücklicher Menschen, aber es reicht eben nicht aus. Tragischer ist es aber jedoch noch, wenn wir als Christen nicht wissen, wofür wir leben. Weil das ist so, als wenn man sich in ein Auto setzt und einfach losfährt und gar nicht weiß, wohin man eigentlich fahren will. Ja? Und da kann man alle Ressourcen zur Verfügung haben, man kann den Tank voll haben, man kann den besten Wagen haben, den es gibt. Und man kann sich sagen, okay, der Weg ist das Ziel, was aber eigentlich nicht zufriedenstellend ist. Man kann die besten Absichten haben, alles richtig machen, alle Verkehrsregeln, die es gibt, beachten. Wenn man jedoch nicht weiß, wohin diese Fahrt gehen soll, dann nützt das allen alles nichts. Und Deswegen, wenn wir nicht wissen, wofür wir hier sind, persönlich und als Gemeinschaft, dann ist es wichtig, äußerst wichtig, uns Zeit zu nehmen, das herauszufinden. Deswegen beten, suchen wir Gott, deswegen fragen wir ihn. Und eine Stelle, die mich sehr in diesem Zusammenhang angesprochen hat, ist Habakuk 2, Vers 2. Da heißt es, da sagt der Propheten, der Herr erwiderte mir und sprach, schreibe das Gesicht, schreibe die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Und mir gefällt es, wie andere Bibelübersetzungen das noch mehr auf den Punkt bringen. Und da heißt es hier in der New Life Bibel, Neues Leben Bibel, schreibe es auf die Tafeln, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Also ganz knapp und bündig. Oder die Züricher Bibel sagt, damit wer es liest, keine Zeit verliert. Die Vision, mit einer Vision zu leben, das macht uns wirklich effektiv. Das hilft uns dabei, unser Ziel zu erreichen. Und deswegen, lasst uns das herausfinden. Wir werden uns gleich dann nochmal in Gruppen so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen damit austauschen können über diesen Punkt. Es lohnt sich zu wissen, warum bin ich hier auf der Erde? Wofür lebe ich? Wenn ich dich fragen würde, warum bist du hier? Was würdest du sagen? In einem möglichst kurzen Satz. So dass jeder das sofort verstehen kann. Was würdest du sagen? Das sollten wir alle tun können. Die zweite Frage, und das ist die zweitwichtigste Frage hier. Zweitens, was tust du, um dieses Ziel, diese Bestimmung zu erreichen? Jesus wusste, hatte nicht nur eine Bestimmung, ein Ziel vor Augen, sondern wusste, wie er dieses Ziel erfüllen konnte. Und er tat es, indem er sich eben, wie dieses Thema heißt hier, fokussierte. Er war völlig fokussiert. Er lebte zielbewusst, zielorientiert. Festen Glauben, genau. Und ich sage euch einmal, wie er seinen Fokus setzte. Und das ist diese Stelle in Johannes 5, 19, wo Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut ebenso der Sohn. Das war die Lebensmission von Jesus. So setzte er seinen Fokus. Er schaute auf den Vater. Das war seine Kalibrierung, die er vornahm. Er richtete sich aus und er wusste, wenn er das tat, was der Vater ihm sagen und was er ihm zeigen würde, dann wusste er, dass er seine Lebensbestimmung erfüllen würde. Und unser Fokus ist Jesus selbst. Natürlich, wir wollen auf den Vater schauen, aber es ist ausdrücklich gesagt, dass wir hinschauen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir auf eine Mission geschickt, und wenn wir weiter auf Jesus schauen, dann wird sichergestellt, dass wir diese Vision, das Ziel, die Ziellinie überschreiten. Das ist ja dieses Bild vom Wettlauf in Hebräer 12. Und sich zu fokussieren bedeutet nicht, verbohrt zu sein. Und das ist ganz wichtig hier, weil wir denken manchmal, wenn wir so fokussiert sind, dann haben wir so einen Tunnelblick und wir sind total verbohrte Menschen. Die Welt braucht keine verbohrten Menschen. Sie hat genug davon. Ja, fanatisch verbohrte Menschen brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen, sind, dass wir als Christen zielgerichtet leben wie Jesus. Fokussiert und gleichzeitig dabei unser Umfeld wahrnehmen können. Und das können wir auch so stark lernen von Jesus. Weil einerseits war er die fokussierteste Person, die man sich vorstellen kann. Andererseits schien er für alles und jeden Zeit zu haben. Das ist erstaunlich bei Jesus. Jesus war die sympathischste Person, die man sich vorstellen kann. Wir wissen, es gibt einige Leute, die konnten ihn nicht leiden. Wir wissen auch warum, das war ihr Problem. Aber Jesus war unglaublich anziehend. Er war nicht der zielstrebige Mensch, Hauptsache meine Mission erfüllen, weg da, Platz da, ich habe keine Zeit für dich. Nein, er war jemand, der ein Ziel hatte und während er auf dieses Ziel zuging, die Fähigkeit hatte, sein Umfeld wahrzunehmen und selbst die eigentlich die geringsten waren, in dem Fall die Kinder, ja, die geringsten, die kleinsten, sie wurden angezogen von Jesus. Jesus war wie ein Magnet, der auf alle eine unglaubliche Anziehungskraft ausübte, und er hatte Zeit für sie. Er nahm sie auf den Schoß und er nahm sich Zeit mit ihnen. Ich finde das stark, wenn man sich das vorstellt. Und so sollen wir sein. Zielstrebig auf das Ziel hinzugehen und gleichzeitig unser Umfeld nicht aus dem Blickfeld verlieren. Also er setzte den Fokus und er hielt den Fokus. Und das ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Jesus ließ sich nie beirren und ablenken. Weder machte er Umwege, noch ging er Abkürzungen, um ans Ziel zu kommen. Weil beides ist nicht das, was ins Beste führt. Weder Umwege noch Abkürzung. Und das heißt, lass dich nicht hin und her werfen, lass dich nicht durch negative Lebensumstände entmutigen. Schau so viel wie möglich nach oben. Und dieses nach oben schauen, ja, also das ist so eine simple Sache. Und ich bin so dankbar, dass wir immer sagen, der Himmel ist oben und dass es uns einen Grund gibt, nach oben zu schauen. Und wir wissen, wenn wir so durchs Leben gehen, das spricht Bände, ja, wenn wir so durchs Leben gehen. Es spricht aber auch Bände, wenn wir so durchs Leben gehen. Mit dem Himmlischen uns eins machen und darauf ausrichten und erlauben, dass das Leben Gottes durch uns fließt in diese Welt hinein. Und in diesem Trachten nach dem Reich Gottes, zuerst Trachten nach dem Reich Gottes, liegt eben diese unglaublich große Kraft, die auch Jesus auslebte und deswegen so zielstrebig ihn sein ließ, dass er wusste, wofür er lebte und dass er wusste, wie er dieses Ziel eben auch erreichen kann, was er tun muss. Und mit diesen Gedanken möchte ich auch schon ans Ende kommen und ich möchte einfach nochmal euch einladen für eine kurze Zeit der Reflexion, nämlich gemeinsam mit anderen, ganz kurz reflektieren und mitteilen, was wir denken, was unsere Lebensmission ist, wozu Gott uns berufen hat. Vielleicht sagst du, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Das macht gar nichts, ist überhaupt nicht schlimm, es ist nie zu spät. Also in diesen Gruppen ganz kurz folgende Fragen besprechen. Erst, was ist deine Bestimmung? Und zweitens, was tust du, um diese Bestimmung zu erfüllen? Das sind so ganz einfache Sachen. Das sind die Grundlagen, die unser Leben eigentlich ausmachen, bestimmen. In diesen zwei Fragen ist das zu finden. Was ist deine Bestimmung? Und zweitens, was tust du oder was könntest du tun, um diese Bestimmung auszuführen? Seid ihr dabei? Und ich bete noch einfach mal und dann gehen wir in die Gruppen. Vater, danke für all das, was du für uns bereitet hast. Danke, dass du uns nicht dazu berufen hast, kopflos, planlos, gedankenlos durchs Leben zu gehen, sondern du hast uns dazu bestimmt, hast uns auf eine Mission geschickt, so wie Jesus auf einer Mission war. Du hast uns Leben gegeben, du hast uns erlöst und befreit mit einer Absicht. Und ich bete, Herr, dass wir diese gleiche Zielstrebigkeit an den Tag legen können, in all den Dingen, die wir tun, so wie Jesus war. Dass wir nicht verbrämt sind, nicht eng, sondern dass wir unseren Fokus haben, ohne unser Umfeld aus den Augen zu verlieren. Danke für alles, Herr. Danke für dein Reden und Wirken auch in dieser kommenden Woche für das, was du bewegen wirst. Amen.
Jesus. Vision.